schönen guten Morgen wünschen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass man so in die Menge hier schauen darf. Heute braucht ihr euer Schwert. Wer ist denn bewaffnet von euch? Also Schwert im Sinne von das Wort Gottes. Jawohl. Bitte zieht es raus und wenn euch eine Bibel fehlt da hinten im Regal, da stehen Bibeln und schaut einfach mit, lest mit. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe einen großen Schubkarren dabei und da ist alles Mögliche drin. Den werde ich auskippen und dann werden wir das ein oder andere sortieren müssen. Und manchmal ist es in einem Blumenstrauß eine Blume, die wichtig für dich ist, die dir besondere Freude macht, oder es ist eine Rose mit einer Dorne drin, an der du dich vielleicht verletzen tust. Wie auch immer, lasst uns beginnen. Ich möchte heute einen Text im Hebräerbrief lesen, Hebräer Kapitel 4. Und zwar mal die Verse 12 und 13, wo es um das Wort Gottes geht und wo die Kraft des Wortes Gottes beschrieben wird. Das Wort Gottes, die Bibel, wie wir sie schriftlich hier auch in der Hand haben. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ich bete nun mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für die Klarheit, die du uns gibst. Und so möchte ich beten, Herr, dass du jetzt einfach auch reden kannst. Bitte hilf mir, Herr, dein Wort so auszulegen, dass es dem Einzelnen eine Hilfe ist und ja auch zum Segen, dass er was mitnehmen kann. Und hab Dank, Herr, für diese Freundlichkeit von dir, dass du uns so begegnest in deinem Wort und dass wir wissen, Herr, alles kommt von dir und du trägst auch alles durch das Wort deiner Macht. Ehre sei dir dafür. Amen. Interessant in diesem ganzen Text ist es, wo ist dieser Text eingebaut und eingebettet. Und das hat mich zum Staunen gebracht. Weil im Hebräerbrief wird immer wieder etwas neu aufgegriffen oder immer wieder etwas für den Einzelnen in die Mitte gestellt, wo er sich selber überprüfen soll. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Dass er zurückgeblieben ist? Während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. In der Glaubenskonferenz wurde geredet mal kurz von einer Tür, von einem Kurs, wo Menschen, Leute mitmachen können, einen Glaubensgrundkurs. Und man, am Ende diesen Kurses steht die Frage, hast du dein Leben Jesus Christus übergeben? Bist du ein Kind Gottes? Bist du durch diese Tür hindurchgegangen? Oder stehst du nur vor dieser Tür und siehst dich um und sagst, naja, das passt doch alles, wo ich hier bin. Also mir gefällt's. Aber der Zug fährt ohne dich weg. Und ich habe gestaunt bei der Vorbereitung. Wir finden diese Aufforderung im Hebräerbrief, glaube ich, 3 bis 4 Mal. Ihr könnt es mir gerne korrigieren. Ich habe nicht akribisch durchgeforscht, aber ich war erstaunt, wie wichtig dieses Thema ist, dass Paulus das immer wieder aufgreift und hier auch an eben einen Brief an die Hebräer schreibt, an Juden, die in einem Gottesdienst vielleicht gestanden sind und die vielleicht auch gemeint haben, naja, das passt doch, wo ich bin. Ich komme aus dem Volk der Juden. Oder ich bin in einer Gemeinschaft drin, wo wir gemeinsam Gott anbeten. Aber, wisst ihr, als Mose mit dem Volk durch aus Ägypten ausgezogen ist und durchs Rote Meer gezogen ist, sind unglaublich viele Menschen mitgegangen. Und als es dann darum ging, in das gelobte Land hineinzugehen, wurden 12 Kundschafter ausgesandt, unter anderem auch Josua und Kaleb. Und sie haben dieses Land angeschaut und ich fand dieses Bild, weil das wird hier eigentlich aufgegriffen, das wird hier behandelt. Ich möchte euch ans Herz legen, diesen Text zu Hause nochmal genauer durchzulesen. Da geht es um dieses Ereignis und die Botschafter waren mit in dem Land, die haben das geschmeckt, die haben die Früchte dieses Landes genommen und mitgenommen und sind zurückgekehrt zu Mose. Ich glaube, 40 Tage waren sie unterwegs in diesem Land, um das Land auszukundschaften und sind zurückgekehrt und haben dann erzählt, was in diesem Land alles war. Und an den Früchten konnten sie sehen, es ist ein sehr, sehr gutes Land. 2 Männer, Josua und Kaleb, haben sich zum Herrn gestellt und haben gesagt, wenn wir diesen Weg gehen, der Herr wird mit uns sein, weil der Schutz von diesem Land ist gewichen und wir können dieses Volk bezwingen. Und die anderen 10 haben gesagt, auf gar keinen Fall. Habt ihr die Riesen gesehen? Die Enakiter? Wir waren wie Heuschrecken für die. Das ist ein Land, das frisst uns auf. Als ich kurz vor der Entscheidung, mein Leben Jesus zu geben, stand, hat ein Freund zu mir Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, Uli, wenn du diesen Weg gehst, du wirst keine Freunde mehr haben. Alle werden dich verachten und verspotten. Willst du das wirklich? Und das Volk weigerte sich. Nur Josua und Kaleb, sie hatten ein anderes Herz. Sie hatten ein Herz, dass das, was sie gesehen haben, sie haben das mit dem Glauben verbunden. Die haben das verbunden damit im Vertrauen auf das Wort Gottes. Er hat gesagt, er bringt uns hier rein und so wird er uns auch hier durchtragen. Das war dieses andere Herz. Und von den anderen, so steht in der Bibel, hat Gott keinen Gefallen gehabt, weil sie feige zurückgewichen sind. Sie standen vor dem Land, sie haben gesehen das Gute, du weißt um die Erlösung, du weißt um Jesus Christus, du weißt darum, dass nur er der Weg zum Leben ist. Und du stehst davor und traust dich nicht zu gehen. Vers 11. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Der biblische Glaube vertraut auf Gottes Wort und handelt. Und so haben Josua und Kaleb auf Gott vertraut. Nur das Volk ging nicht mit. Und sie mussten 40 Jahre in der Wüste wandern, bis das ganze Volk, das sich geweigert hat, aufgerieben wurde. Keiner ist in das Land reinkommen von denen, die eigentlich zuvor gehen sollten. Und so sind uns diese Bilder aus dem Alten Testament zur Ermahnung auch gegeben. Nicht stehen zu bleiben vor der Tür, sondern auf das Wort Gottes zu hören, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Johannesevangelium ist hier wunderbar zum Lesen, auch da möchte ich euch Mut machen. Vielleicht möchtest du neu zum Bibellesen beginnen. Beginn mit dem Johannesevangelium. Schlag's wieder auf, morgens zum Kaffee oder wie auch immer die beste Zeit für dich ist. Fang an, das Wort Gottes zu lesen, dass Gott reden kann. Stell dich in das Licht der Bibel. so wie im Psalm 139 steht, prüfe mich, Herr, ob Arges in meinem Herzen ist. Hab den Mut, dich in das Licht Gottes zu stellen. Das Wort Gottes ist lebendig. Schlagen wir gemeinsam das Johannesevangelium auf, Kapitel 1. Vielleicht mag es jemand von euch vorlesen, die ersten vier Verse, wenn einer laut und kräftig vorlesen mag. Vielen Dank. In ihm war das Leben, das Wort Gottes ist lebendig. Und hier, wie Johannes anfängt, sein Evangelium anfängt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Wort Gottes ist lebendig. Und wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, hier geht es um Jesus Christus. Er, das lebendige Wort Gottes. Jesus spricht mal von dem Brot des Lebens. Und die Jünger und auch die Zuhörer verstanden nicht, was er meinte. Irgendwann sagt er, ihr müsst das Fleisch des Sohnes des Menschen essen. Und er dachte, und die dabei gestanden sind, haben gesagt, wer kann diese Rede hören? Wer kann sie? Das ist uns zu hart. Und Jesus erklärt, was er meint. Die Worte, die ich zu euch rede, sie sind Geist und sind Leben. Das Fleisch nützt gar nichts. Deine eigenen Werke, dein eigenes Tun nützt hier gar nichts. Du brauchst ein neues Leben. Und das, was er sagt, hier geht es um Geist und Sinn und um Leben. Wenn es darum geht, dass er das Brot des Lebens ist, dann ist er diese Nahrung, die du brauchst, damit du in Ewigkeit leben kannst. Okay? Das Wort Gottes ist wirksam, aber es ist nicht magisch. Hier müssen wir aufpassen. Das Wort Gottes ist wirksam. In Jeremia 23, Vers 29 steht, ich schlage jetzt auf, ich habe es mal auswendig gelernt, aber ich krieg's noch mal hin. Da heißt es, vielleicht ist jemand schneller als ich, der kann es auch gerne gleich vorlesen. Sehr gut, vielen Dank. Das ist gut, das machen wir weiter so. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Das Wort Gottes ist wirksam. Und Paulus greift es auf im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4 und 5, könnt ihr das nachlesen. Da sagt er, unsere Waffen sind nicht fleischliche Waffen, sondern sie sind mächtig für Gott zum Zerstören von Vernunftschlüssen und so weiter. Man baut sich ein Gebilde auf und man denkt, ja, so ist recht. Aber alles, was du in deinem Herzen dir aufbaust, lass es durch das Wort Gottes geprüft sein. Und dann kannst du sehen, ist es recht oder ist es nicht recht. Gell? Worauf baust du dein Leben auf? Auf eigene Gedanken? Auf deine eigene Gerechtigkeit? Auf deine eigene Sicherheit? Ich lese doch jeden Tag in der Bibel. Wisst ihr, wir können auch sehr fromm sein und trotzdem außen vor stehen. Also man kann, an einer Stelle wird mal geschrieben, die eine Form der Gottseligkeit haben, schaut gleich aus, deren Kraft aber verleugnen sie. dieses Leben, das wir brauchen, Christus in uns, verleugnen sie, indem sie sagen, hey, also Herr Jesus, für mich hättest du nicht am Kreuz sterben müssen. Für die anderen, ja klar. Ich rede ein bisschen salopp, aber das zeigt ein Stück weit auf, wer der Mensch meint, dass er vor Gott sei. Das Wort Gottes ist wirksam. Und das Wort Gottes ist scharf. Es durchdringt die Herzen. Es durchdringt auf eine Weise, wie es kein Mensch nicht und keine Philosophie nicht tun kann, weil Gott dein Herz kennt. Und er weiß genau, wo du stehst, und er weiß genau, was du von ihm denkst, und er weiß genau, was du brauchst. Das Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es durchdringt. Es dringt durch, heißt es, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Naja, das Mark im Knochen ist ja in der Mitte. Thomas, stimmt das? Also innen drin, gell? Danke. Und das Harte ist außenrum, und von innen nach außen durchdringt es. Also finde ich äußerst interessant. Und wenn wir in der Offenbarung lesen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 16, wird der Herr Jesus dargestellt, wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert aus seinem Mund dringt. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und er ist das Wort Gottes. Durch das alles geworden ist, durch das alles gemacht wurde. Und du kannst nie, ich habe es schon mal in einer Predigt erwähnt, du kannst nie zu hoch denken von Jesus Christus. Alles, was wir denken, wird zu niedrig sein. Das Wort Gottes redet, er ist die Hauptperson des Wortes Gottes. Daher, wenn du sagst, ich habe den Herrn Jesus lieb, aber mit der Bibel will ich nichts zu tun haben, dann liegst du völlig falsch. Das wäre wie, wenn du sagst, ich liebe meine Frau, aber es wäre recht, wenn du nicht da bist. Das funktioniert nicht. Gell? Wie willst du sie erkennen und wie willst du eine Gemeinschaft führen, wenn du ihn außen vor lässt, wenn du ihm auch nicht die Möglichkeit gibst, dir zu zeigen, wer er ist? Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wer weiß denn, was zur Waffenrüstung Gottes dazugehört noch? Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17. Helm, Brustpanzer, super. Stiefel, genau, zur Verkündigung. Ein Schild, der Schild des Glaubens, genau. Ein Gürtel, genau, sehr gut. Und das Schwert, genau. Das Schwert, welches das Wort Gottes ist. Und zwar ist es ein Schwert zur Verteidigung. Gell? Zu widerstehen können. Es steht geschrieben, ihr kennt die Begebenheit, als Jesus in der Wüste vom Satan versucht wurde und immer wieder Jesus auf das Wort Gottes gegründet zurückgreift. Es steht geschrieben. Wenn er so viel Wert auf das Wort Gottes legt, wie können wir dann meinen, es beiseite legen zu können? Sondern lass es uns anpacken und wieder rausnehme. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch. Und hier gibt es zwei ganz interessante Begebenheiten in der Apostelgeschichte, wo der Gottfried auch predigt hat. Die wollen wir uns nur ganz kurz anschauen, wie das Wort Gottes durchdringt. Und zwar durch das Herz dringt. Da haben wir zum einen Apostelgeschichte 2, Vers 37. Wenn es jemand vorlesen mag. Vielen Dank, Lutz. Als sie aber das Wort Gottes von Petrus ausgelegt bekommen haben, wo er dann sagt, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Da drang es ihnen durchs Herz. Und wie haben sie da gehandelt? Sie waren tief betroffen und getroffen vom Wort Gottes, was Petrus hier weitergesagt hat. Und wir wissen, es ist der Geist Gottes, der von Sünde überführt. Und hier stand eine Menschenmenge überführt von dem, was sie gehört haben. Und es drang ihnen durchs Herz. Und sie sagten, ihr Männer, was sollen wir tun? Was müssen wir tun? Und dann, das ist eine Betrübnis, die zum Segen war für diese Leute hier. Denn sie sind umgekehrt. Und dann gibt es eine andere Situation, wo das Wort Gottes auch durchs Herz dringt. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 54. Als Stephanus vor dem Hohen Rat stand, und das ist eine äußerst bewegende Stelle, wo ich euch Mut mache, auch diesen Text in aller Ruhe mal zu lesen. Wer mag ihn vorlesen? Stephanus, Kapitel 7, Vers 54. Super, vielen Dank. Die Herzen wurden durchbohrt. Das Wort Gottes dringt durch, weil es offenbar macht, was in deinem Herzen vorgeht. Und wie handelten sie? Es gibt Situationen, da merken wir, wir werden tief angesprochen vom Wort Gottes oder du wirst tief angesprochen und du versuchst irgendwie, dieses Reden, wo Gott doch so deutlich redet, zu verdrängen. Vielleicht stehst du so da, ich kann nichts hören. Oder du versuchst dich abzulenken, schauen wir mal, was im Fernsehen kommt. Aber irgendwie kommt doch keine Ruhe auf im Herzen. Oder du denkst, naja gut, ihr wisst, wie kreativ wir sind in Ausreden. Man findet irgendwo immer etwas, um jetzt ja nicht auf das einzugehen, wo Gott den Daumen drauf legt. Oh, und ich kenne das gut. Und da ist mir meine Frau echt eine Hilfe. Ich weiß dann, wenn ich mit ihr rede, dann weiß ich schon, wahrscheinlich kommt raus, ich muss jetzt doch irgendwas ins Reine bringen oder so. Oder es gibt eine Bestätigung, wo wir uns gegenseitig eine Hilfe sind, wo sie sagt, du, ich sehe das ganz anders. Aber manchmal kann es dann genau das sein, wo Gott dich wohin führt und sagt, hey, du liegst hier falsch. Wie war das hier bei den Männern im Hohen Rat? Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Kennst du das? Wenn jemand sich die Ohren zuhält und nicht hören will, was du ihm sagst. Da sind Kinder so schön, ein schönes Bild, weil die Kinder machen das manchmal. Nein, 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 ich will nichts hören. Und genauso verhalten wir uns auch manchmal dem Wort Gottes gegenüber. Wo du weißt, was richtig und falsch ist. Und Gott zeigt es dir in seiner Liebe und in Sanftmut auf. Vielleicht nur durch den einen oder anderen Bruder, der auf dich zukommt oder eine Schwester. Und du eigentlich nichts davon hören willst, vielleicht ist es unangenehm, wie auch immer. Oder wo du sagst, ja stimmt, hier muss ich umkehren. Gottes Wort ist ein Richter der Gedanken. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 10, steht ein interessanter Vers. Und eine liebe Schwester hat mir mal erzählt, was dieser Vers in ihrem Leben für eine Auswirkung gehabt hat. Da heißt es, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und sie war betroffen davon, weil sie eigentlich gedacht hat, ich bin doch recht, ich weiß nicht, was Gottes Problem ist. Ich sündige nicht. Und irgendwann ist dieses Wort hier gewesen, das sie überführt hat, wo sie gesagt hat, aber wenn ich sage, dass ich nicht sündige, dann mache ich ja Gott zu einem Lügner. Und das will ich nicht. Und sie ist umgekehrt und hat zum Glauben gefunden durch dieses Wort. Gottes Wort ist durchdringend. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen, deiner Haltung, wie du dich hältst und verhältst. Du kannst es nicht auseinandergruseln, so richtig. Alles ist vor Gott enthüllt und aufgedeckt. Vers 13, Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 13 sind wir wieder. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Wir werden Gott Rechenschaft geben müssen. Auch wenn wir das nicht wollen. Wir werden ihm Rechenschaft geben müssen. Das ist für uns alles kein Problem, wenn wir einen Chef haben über uns. Da wissen wir, okay, dem müssen wir Rechenschaft geben, ob wir jetzt wollen oder nicht. Aber bei Gott handeln wir da irgendwie anders. Es gibt so ein nettes Kinderspiel. Und zwar, wenn sie noch ganz klein sind. Also bei euch, das kommt dann erst noch. Wenn sie noch ganz klein sind, dann machen sie so. Du kannst mich nicht sehen. Und als Papa ist es so lustig, du spielst halt mit. Oh ja, wo bist du denn? Gell? Und genau auf so eine Weise stehen wir manchmal vor Gott. Wir machen das Licht aus oder stellen wir ganz leise sagen und so weiter. Und wir meinen, Gott kann uns nicht sehen und er kann uns nicht hören. Und vielleicht holen wir eine Schaufel auf und graben irgendwas zu und machen einen Deckel drauf, damit niemand sieht, was im Herzen vorgeht. Was sagt das Wort Gottes? Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bin manchmal erstaunt gewesen über meinen Seniorchef, der ist immer gerade dahin gelaufen, wo ich mir gedacht habe, ja, das sieht er nicht. Ah, ja, Uli, was hast du da gemacht? Ja. Ich weiß nicht, wer solche Situationen kennt. Tut mir leid, bei mir ist manchmal so. Und seitdem bin ich vorsichtig geworden, weil Gott deckt alles auf. Und er scheut sich auch nicht bei Ehrenmännern, so wie der König David, ein hochgelobter Mann im Volk der Juden. Gott scheut sich nicht, die Dinge aufzudecken. Und das darf uns schon eine Furcht vor Gott auch geben, eine Ehrfurcht. Wer sind wir? Gott hat kein Problem damit, deine Dinge aufzudecken, wisst ihr? Auch meine. Aber er wird dich nicht bloßstellen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Jesus selber sagt mal in Lukas 12, Vers 2, es ist aber nichts verborgen, was nicht aufgedeckt werden wird. Eine ganz interessante Begebenheit ist 1. Mose Kapitel 4, die Begebenheit, wo Kain seinen Bruder Abel erschlägt, im Vorfeld schon, als vielleicht für die, die die Geschichte nicht kennen, Kain und Abel haben Gott ein Opfer dargebracht. Gott sah das Opfer von Abel an, weil es angenehm war vor Gott, aber das Opfer von Kain sah er nicht an. Und Kain war, wir hätten sagen, eingeschnappt. Er war neidisch. Und dann ist er so weggegangen. Und Gott spricht ihn an und sagt, wieso, was ist mit dir los? Warum senkst du dein Haupt? Ist es nicht so, wenn du nicht aufrechten Hauptes gehen kannst, dass die Sünde vor deinem Herzen lauert und nach dir ist ihr Begehren? Bitte lest den Text in Kapitel 4 nach, damit ihr überprüfen könnt, ob das stimmt. Gott wusste im Vorfeld schon, was im Herzen vorgeht. Und Kain sagt kein Wort dazu. Eines Tages, Abel kommt aufs Feld, Kain sieht ihn und schlägt ihn tot. Vor Zorn und Eifersucht, warum er immer das, was im Herzen gegoren ist, ist in seiner Hand zum Ausdruck gekommen. Irgendwann kommt's raus. Und was macht er? Er geht her, macht ein Loch, schmeißt den Bruder rein und schippt das Loch zu. Und keiner hat was gesehen. Keiner? Gott hat es gesehen. Wo ist dein Bruder Abel? Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Hör, sein Blut ruft aus dem Erdboden. Gott weiß es. Und auf einmal merkt Kain, mit wem er es zu tun hat. Da gibt es manche interessante Stellen. Psalm 139 ist etwas, wo es auch darum geht, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Du siehst mich. Eine der spannendsten Geschichten war für mich immer 2. Könige, Kapitel 6, Elisa und der König von Aram. Der König hat hinterher immer wieder einen Hinterhalt plant und wollte dann den König von Jerusalem überfallen. Und Gott hat im Vorfeld schon Elisa gesagt, der versteckt sich da hinten hinterm Stuhl, also in Anführungsstrichen. Er hat es wieder dem König gesagt und der König hat schon, oh ja stimmt, der steckt da. Und so ging das einige Male und irgendwann der König von Aram ist sauer, holt seinen engsten Kreis und sagt, wer verrät uns die ganze Zeit? Das kann doch nicht sein. Da muss ein Spion bei uns sein. Und die Männer außenrum, also mein König, also da gibt's einen Propheten, der Elisa, und der, egal was du, selbst wenn du das im Schlafzimmer unter vier Augen sagst, der sagt es dem König. Also äußerst interessante Geschichte. Schlagt es nach, lest es nach. Das Wort Gottes ist lebendig und es hat uns unglaublich viel zu sagen. Vielleicht bist du jetzt überfordert mit dem, vielleicht drückt dich jetzt was und du merkst, oh, da sind Dinge da, die vor Gott noch nie bereinigt habe. Oder, oh, ich merke, ich stehe außerhalb von der Tür. Ich bin noch nicht durchgegangen. Aber kann Gott mit jemand, wie ich es bin, überhaupt noch Gemeinschaft haben wollen? Lass uns weiterlesen. Was sagt das Wort Gottes dazu? Lesen wir die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus Christus tritt für uns ein. Dieses Bekenntnis, das Petrus dem Herrn Jesus gegeben hat, als er fragt, aber ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Ihn interessiert nicht, was die Menge sagt, sondern wer bin ich für dich? Gottfried hat das, glaube ich, letzte Woche auch erwähnt. Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der, der alles in der Hand hält. Du bist der von Gott gesandte Retter, auf den ich mich verlasse, dem ich vertraue, dem ich mein Leben anvertraue, weil du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist eine andere Stelle. Ist Jesus Christus das für dich? Oder bleibt er ein Prophet, ein Ehrenmann, ein jemand, der eine neue tolle Idee gehabt hat, oder jemand, bei dem es halt nett ist, oder ist er für dich der Herr in deinem Leben, unter dem du dich beugst? Hebräer Kapitel 3, Vers 1 und 2 sagt, da ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus Christus. Schau auf Jesus, betrachte ihn. Wenn du dir unsicher bist, fang an, im Wort Gottes zu lesen. Beginn mit dem Johannesevangelium in aller Ruhe. Gott erträgt deine Fragen und er hat auch Antworten auf deine Fragen. Vielleicht hast du jemanden, mit dem du gut kannst, dann lies gemeinsam mit ihm die Bibel. Stell dich wieder neu in das Licht Gottes. Es gibt einen Ausweg aus der Situation, wo du drin bist. Er ist treu. Was bedeutet das? Er ist treu. Er steht ganz und gar zu seinem Wort. Auch hier im Hebräerbrief, ein wunderschöner Vers, gut zum Auswendiglernen. Kapitel 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Er hat gesagt, du kannst dich bei mir bergen und ich bring dich nach Hause zum Vater. Er hat diese Verheißung gegeben. Jeder, der an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Vertrau ihm, weil er treu ist. Er hat auch die Macht dazu. Und er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Vers 15. Da heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in aller Weise versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus war völlig ohne Schuld und ohne Sünde. Ein menschliches Gericht konnte ihm keine Schuld nachweisen und auch das Gericht vor Gott konnte ihm keine Schuld nachweisen. Er war dieses heilige, unbefleckte Lamm Gottes, das für uns notwendig war, um als Opfer für uns einzutreten, was wir auch heute früh uns schon angeschaut haben. Und er kann mitleiden. Er weiß, wie es dir geht mit Versuchung. Er weiß es, was dich zieht. Aber er blieb ohne Sünde. Wenn ihr Kapitel 5 hier weiterlest, wird das Wesen von einem hohen Priester auch beschrieben, wo es auch darum geht, mitfühlen zu können mit den anderen. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. In Psalm 103, Vers 14 steht, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Was sind wir denn für ein Gebilde? Vielleicht mag jemand 1. Mose 3 aufschlagen, Kapitel 19 und 19b, also der zweite Abschnitt von dem Vers. Was für ein Gebilde sind wir? Traut sich jemand? Danke. Den Staub bist du und zu Staub wirst du werden. Und habt ihr darüber schon mal nachgedacht, dass Gott dich den Menschen aus Staub gebildet hat. Kapitel 2, könnt ihr das nachlesen, 1. Mose Kapitel 2, dass er Staub der Erde nahm und uns und euch so wunderschön begabt und einzigartig geformt gemacht hat. Aber wenn dein Geist aus deinem Leib weicht, wird dein Leib, so wie er ist, zu Staub zerfallen wieder. Klar, du kommst, wirst beerdigt und der Rest ergibt sich, aber alles das, was drumherum ist, wo wir heute unglaublich viel Wert drauf legen, dass es uns dementsprechend wohl geht, wird wieder zu Staub werden. Deprimierend, oder? Für den einen oder anderen ja. Was sagt der Prediger hier dazu? Prediger Kapitel 12 ist hier eine interessante Stelle, weil es ist dein Leib, der zu Staub wird. Gell? So, jetzt heißt es kaputt, jetzt heißt es wieder verblättert. Prediger Kapitel 12, Vers 7. Wenn jemand schneller ist wie ich, kann er gerne lesen. Genau, du bist nämlich nicht nur Staub, sondern im Schöpfungsbericht sehen wir, wie Gott den Odem des Lebens in die Nase des Menschen blies und er wurde eine lebendige Seele. Der Leib zerfällt zu Staub und wir beerdigen ihn, aber der Geist geht zurück zu dem, der ihn gegeben hat. Und dieser Geist, dieses dein Wesen, steht vor dem lebendigen Gott. Und er wird dich fragen, warum bist du nicht durchgegangen? Warum bist du feige zurückgewichen, als ich dich gerufen habe? Ich habe dir das gute Land gezeigt, den Sohn Gottes, und du warst in der Gemeinschaft. Du hast etwas geschmeckt von der Gemeinschaft, das eine Gemeinschaft zwischen Menschen und mir ist, und bist trotzdem nicht durchgegangen? Warum? Und das ist dieser Bereich, wo dieses Wort drinsteckt im Hebräerbrief, wo immer wieder ermahnt wird, prüfe dich, bist du durchgegangen, bist du in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Du kannst arm sein und gerettet sein. Du kannst krank sein, aber gerettet sein. Du kannst reich sein, aber gerettet sein. Aber du kannst nicht ohne Jesus Christus sein. Ohne ihn gibt es kein Leben, weil er sagt, ich bin das Leben. Ich möchte dir Mut machen, ich möchte dich nicht erschrecken, ich möchte dir Mut machen, dich ins Licht der Bibel zu stellen. Und hier den Vers 16, wunderschön, da heißt es, wenn ich es wieder finde, Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Jesus Christus ist der Thron der Gnade. Zu ihm zu kommen, um diese rechtzeitige Hilfe zu haben, durchzugehen. Am Anfang habe ich gelesen, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemandem von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Und hier heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und Jesus Christus ruft selber mal im Matthäusevangelium Kapitel 11. Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir, und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Diese Ruhe, von der hier die Rede ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Der Sohn Gottes ruft selber dich heute noch, komm her zu mir, vertrau mir. Ich möchte zum Schluss kommen, Hebräer 12, die Verse 15 bis 17, die lese ich euch nur vor. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Das ist ein hartes, mahnendes Wort, aber es zeigt auf, lies dir die Geschichte von Esau mal durch, es zeigt auf, was für Konsequenzen es hat, wenn du dieses Angebot ausschlägst. Er hat eifrig gesucht, unter Tränen, mit lauten Schreien, dass man es überall hörte. Aber er fand keinen Raum zur Buße mehr. Gott liebt dich, vertrau ihm. Nimm seine Hand, möchte Mut machen. Fang wieder an, die Bibel zum Lesen. Fang wieder an, sie als ein Schwert in deinem Leben zu benutzen. Umso mehr du in deinem Wort liest, in deiner Bibel, umso mehr wird sie dir wertvoll werden und zum Schatz werden. Möchte dir Mut machen. Fang wieder an, neu das Wort Gottes in deinem Leben reden zu lassen und stell dich ins Licht der Bibel. Vielen Dank für euer Zuhören und ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und lass dich ermutigen.